Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln.
Hast du die Frauenfußball-EM geguckt im Sommer eigentlich?
Bedingt.
Hast du dieses mittlerweile berühmte Spiel gesehen, Deutschland gegen Frankreich, wo wir in Unterzahl gespielt haben? So lange?
Ja,
Hast du es hast du gesehen? Okay.
das habe ich gesehen.
Also du hast gesehen, dass das wahnsinnig war, dass wir das gewonnen haben.
Eine
Und
mega krasse Leistung von allen Spielerinnen auf dem Feld. Ich frage mich immer noch, wie die das abgerissen haben. Mega geil.
Ja, das war richtig. Und was auch super spannend war, und ich habe danach auch Fotos dazu gesehen und Kommentare, das ist mir dann auch beim Gucken schon direkt aufgefallen, als wir Elfmeter geschossen haben, wie dicht die deutsche Frauenmannschaft beieinander stand und wie weit auseinander die Französinnen standen. Und das ist ja auch mal so schön festgehalten worden mit diesem Bild, in dem sich das dann quasi gezeigt hat, wie Ann-Kathrin Berger so auf die Knie sinkt, die Arme ausstreckt und die Mädels auf sie zurennen. Da sieht man auch, wie dicht die ursprünglich beieinander gestanden haben.
Ja.
Und aus sportpsychologischer Sicht ist das so interessant, weil wir haben viel über Koregulation, viel über ein Familiengefühl in Teams gesprochen. Und es ist halt einfach erforscht, dass Teams, die sich gut leiden können und die eine Verbindung miteinander haben, aber die vor allem in schwierigen Momenten Körperkontakt suchen, also eng beieinander stehen, sich die Arme umlegen, füreinander da sind, tatsächlich ein viel höheres Stressniveau haben. Und es gibt keine stressigere Situation als Elfmeterschießen. Und ich war selbst schon bei Mannschaften beim Elfmeterschießen dabei, auch bei einem Finale, wo es also wirklich um, halt gefühlt geht es da ja um alles. Und das ist, man stirbt da. Also es ist einfach wirklich schlimm und gleichzeitig irgendwie wirklich schön. Und das ist halt was ganz Tolles, wie die da so stehen. Ich habe vor ein paar Tagen die Doku zu diesem Spiel gesehen, die es im ZDF gibt. Ich glaube, die heißt Das Spiel ihres Lebens, wo man nochmal sehen kann, wie die Spielerinnen über das Spiel reflektieren, aber wo man auch Szenen sehen kann, die gedreht wurden unmittelbar vor dem Spiel im deutschen Teamlager. Und da ist mir eine Szene aufgefallen, die passt zu heute. Nämlich, die treffen sich nach diesem Schwedenspiel, das ja auch in Unterzahl gespielt wurde und wo sie ja wirklich, also das war ja nicht schön, da haben sie ja verloren, es war wirklich schwer zu sehen. Und der Bundestrainer sitzt da mit den Mädels, die halt eben auch alle lange Gesichter haben, ist ja auch logisch, wenn wir dieses verlorene Spiel jetzt haben und vor allem Frankreich vor der Brust. Und man sieht, wie er sagt, er vertraut ihnen, er weiß, was seine Mannschaft kann, also er spricht ihnen wirklich das Vertrauen aus und sie sollen das jetzt abhaken und sie sollen die nächsten Tage auch nutzen, um das wirklich aus dem Kopf zu bekommen. Es ist okay, wenn sowas mal passiert. Und ich denke, dass das ein wichtiger Grundstein ist, neben natürlich vielen, vielen weiteren Bausteinen, die da gut zusammenkommen, für so eine Leistung, weil er hätte sich auch dazu entscheiden können, sie zu kritisieren. Und es gibt viele TrainerInnen, die sich dafür entscheiden, ihr Team, wenn es nicht läuft, zu kritisieren. Und ich habe oft den Eindruck, dass das passiert aus der Angst heraus, dass wenn man es nicht kritisiert, es sich irgendwie nicht ändern würde oder die weiter so machen. Fakt ist aber, dass in den allermeisten Mannschaften den Spielerinnen selbst bewusst ist, was sie falsch gemacht haben. Und häufig sind die ohnehin schon, also die machen sich häufig innerlich selbst schon total fertig. Was dann gar nicht hilft, ist, wenn ein Trainer oder eine Trainerin noch obendrauf haut mit Kritik und die einen Anschiss dafür bekommen, sozusagen. Aber es ist das, was wirklich viele Trainer in so einer Situation machen. Und der Christian Wück, der Bundestrainer von der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft, der hat das, wie man da sieht, nicht gemacht. Der hat sich dazu entschieden, eben zu sagen, Leute, ich weiß, was ihr könnt. Ich spreche euch hiermit mein Vertrauen aus. Lass uns es einfach abhaken. Weil es auch in dem Moment das Sinnvollste war. Also auch aus sportpsychologischer Sicht hat er damit die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie danach gute Leistung bringen werden, indem er eben sie nicht kritisiert, sondern sein Vertrauen ausspricht. Natürlich müssen sie ihm auch vorher Grund gegeben haben, dass er Vertrauen in sie hat. Es ist ja nicht hilfreich, wenn man dann irgendwie angelogen wird und einer sagt, du bist super, wenn du es nicht warst. Aber er hat ja auch Grund dazu gehabt. Er hat ja gesehen, was sie schon können. Das konnten sie dadurch dann im nächsten Spiel auch so on point zeigen. Ich arbeite selber auch mit ein paar Trainern zusammen, die auch so sind, die also auch in der Lage sind, so mit ihrem Team zu sprechen. Und das hat ausnahmslos immer zum Erfolg geführt, statt eben zu kritisieren. Das ist da so leicht. Man könnte in der Situation sich so leicht dafür entscheiden, Kritik zu üben. Ich denke, hätte er sich dafür entschieden, sie zu kritisieren, hätten sie das Spiel mit Sicherheit so nicht gespielt.
Ja, er hat halt die beflügelnde Version gewählt, ne? Sehr schön.
Ja, und eben auch eine ehrliche. Also es ist ja nicht gelogen gewesen, ne?
Ja.
Falls ihr das nachgucken wollt, die Dokumentation gibt es im ZDF, kann man sich da also angucken, da kann man das sehr schön sehen. Vielleicht bringe ich gleich noch ein zweites Beispiel aus einer anderen Doku, die ich auch gesehen habe, werden wir mal sehen. Generell kann man halt in diesen Dokumentationen sowieso sehr viel sehen, wie eine Mannschaft ist und agiert, aber auch wie TrainerInnen sind. Also es lohnt sich oft, gerade wenn man vielleicht überlegt, ob man zu dem Team wechseln möchte und es gibt über die irgendeine Doku, sich das anzugucken, das kann ich nur empfehlen. Man kann wirklich sehr, sehr viel sehen, sehr, sehr viel lernen. Man kann da gut beobachten, weil die werden auch häufig über so einen Zeitraum begleitet oder auch in Extremsituationen, wo sie nicht so darüber nachdenken können, wie das wirkt, sodass du auch siehst, wie es halt in Wirklichkeit ist. Ja, hast du als Spielerin denn selbst mal die Erfahrung gemacht, dass du kritisiert worden bist und damit dann lernen musstest, umzugehen? Also ich kann zum Beispiel nur aus meinem Leben sagen, wenn ich zu was kritisiert werde, was mir wirklich am Herzen liegt, wo ich viel Arbeit, viel Schweiß, viel Energie, viele Gedanken reinstecke und ich werde dann kritisiert, das tut weh. Also es tut
Ja.
richtig, richtig weh.
Ja, klar habe ich das schon gesehen, ne? Also tatsächlich vor allem im sportlichen Kontext. Ich habe ja super lange Zeit immer 150% gegeben. Ob das jetzt auf dem Feld war, beim Training, zu Hause im Gym, ob das die Theorieeinheiten waren oder sonst was. Man gibt halt immer seine 150 bis 200% und das ist ja natürlich auch zeitfressend. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wie wenig Zeit man eigentlich hat, auch um gewisse Dinge zu vereinbaren.
Und auch zu
Wenn,
verarbeiten, ne?
ja, genau. Und wenn du dann halt zum Beispiel auf dem Feld stehst, du weißt sofort, wenn du was falsch gemacht hast, wenn du so viel gegeben hast.
Ja.
Und das frisst dich ja so schon auf. Das heißt, du kämpfst ja schon mit dir selbst, weil du bist ja dein eigener Kritiker und das ist der größte eigentlich, ne? Und wenn dann noch irgendwer um die Ecke kommt, der vielleicht das nicht mal sehen kann, der sieht den 1%, den du da reingesteckt hast auf dem Spielfeld, was du dann noch gerade, der sieht halt wirklich nur so ein Mini-Mü, was du da abreißt. Und dann kritisiert er auch noch. Und dann ist es am besten noch so eine Person, die nur so eine Halbwahrheit kritisiert und eigentlich gar keine Ahnung von dem Thema hat. Das ist mir schon vorgekommen und da musste ich tatsächlich sehr schnell lernen, mit umzugehen, emotional mich zu regulieren. Weil bei mir persönlich war das so, ich bin unglaublich wütend darüber geworden, weil ich wirklich empört war, was diese Person sich da jetzt rausnimmt, mich zu kritisieren auf so eine Art und Weise. Es gibt natürlich verschiedene Arten der Kritik. Genau, da gehen wir gleich ja mit Sicherheit auch noch mal drauf ein. Aber das ist so das Markanteste, was ich noch so in Erinnerung habe. Es war halt wirklich, ich habe mich super krass vorbereitet und eigentlich lief wirklich alles gut und es war eine Sache, die ich falsch gemacht habe und dann hieß es am Ende, das ganze Spiel war scheiße und das finde ich halt wirklich überzogen, ob das jetzt ein Trainer ist oder nicht, macht man einfach
Ich
nicht.
finde das gerade ganz interessant, dass du das sagst, weil du hast nämlich gerade gesagt, es ist quasi gar nicht gesehen worden, was du alles gut gemacht hast, sondern nur der eine Fehler und dann ist gleich gesagt worden, das ganze Spiel war scheiße. Und ich habe für mich im Leben gelernt, dass wenn Kritik vernichtend ist, sie in der Regel nicht stimmt. Ich finde, es ist eine schwierige Lehre und ich finde, es ist ein wichtiger Satz. Deswegen möchte ich das nochmal so deutlich sagen. Für mich ist, wenn Kritik vernichtend ist, das ein Merkmal, dass hier etwas anderes im Argen ist und sie nicht stimmt und sie nicht berechtigt ist. Weil sie aber, wenn sie vernichtend ist, so heftig ist, fühlt sie sich erstmal umso wahrer an. Und umso schwieriger ist es dann, bei sich zu bleiben und zu sagen, ey, möglicherweise stimmt die gar nicht, und sich wieder mit seiner eigenen Wahrnehmung und Wahrheit in Verbindung zu bringen, weil die ja so überbordend heftig ist, wenn sie vernichtend ist. Ich finde, das ist schon eine Bredouille, in die man dann kommt, weil grundsätzlich ist man ja ein kritikfähiger Mensch. Das heißt, man ist ja offen dafür zu erfahren, wenn jemandem was nicht gefallen hat oder wenn man vielleicht an irgendeiner Stelle nicht so gut war, weil man ja sich auch verbessern möchte. Also ich kenne eigentlich keine Sportlerin, die nicht ein Streben nach Verbesserung hätte. Und so sind wir ja auch ein Stück weit darauf angewiesen, zu erfahren, was wir noch besser machen können. Ich glaube, dass es die meisten, also ich glaube, es ist ein Merkmal von gesunden, wirklich tollen Menschen, dass sie Kritik sich auch zu Herzen nehmen. Und das wird aber eben manchmal dann bewusst oder unbewusst von anderen Menschen ausgenutzt, die Kritik als Waffe benutzen. Und Kritik wird dann als Waffe benutzt, wenn sie vernichtend ist. Daher mein Merksatz: Ist Kritik vernichtend, ist sie in der Regel nicht wahr. Was ich dann immer mache, ist mich zum einen fragen, war die jetzt vernichtend oder nicht? Und wenn ich dann feststelle, oh, die war vernichtend, dann hat es mir immer geholfen zu überlegen, wie kann ich denn jetzt die Wahrheit rausfinden? Also wie kann ich denn jetzt rausfinden, ob meine Leistung wirklich so schlecht war oder ob hier jemand mit der Kritik was ganz anderes bezweckt? Und es kann viele Zwecke geben, die jemand mit Kritik verfolgt. Das kann sein, dass zum Beispiel eine Spielerin geht zu einem Trainer und sagt, hey, warum durfte ich nicht spielen? Ich habe super gut trainiert die Woche. Du hast zu mir gesagt, du bist zufrieden. Ich habe überhaupt nicht irgendeinen Verbesserungsvorschlag von dir gehört. Wieso habe ich jetzt keinen Einsatz bekommen? Und dann antwortet der Trainer mit einer vernichtenden Kritik. Und in der Beziehung oder in der Situation kann man sehr schön sehen, dass also die Spielerin, die trollt sich dann, die ist natürlich mundtot gemacht eigentlich damit. Was soll sie jetzt noch sagen? Nachdem sie die vernichtende Kritik bekommen hat, kann sie ja, der hat auch eine Machtposition, jetzt nicht sagen, nee, ich glaube, mein Training war doch aber gut, also so, ne? Aber dem Trainer dient eine vernichtende Kritik in dem Fall, sie sich vom Hals zu schaffen. Also ein Argument zu liefern, warum sie nicht spielen durfte, weil er vermutlich kein Argument hat. Vielleicht hat er auch eins, aber kann es nicht aussprechen. Es gibt nämlich auch TrainerInnen, die sagen, ich habe auch nach Bauchgefühl entschieden. Sie haben aber das Gefühl, dass nach Bauchgefühl zu entscheiden kein Argument wäre, das man einer Spielerin sagen könnte. Da muss ich übrigens an Yogi Löw denken, der bei Brasilien, bei dieser Weltmeisterschaft damals, sehr erfolgreich waren, gesagt hat, ich habe keinen fachlichen Grund gehabt, Mertesacker nicht aufzustellen. Das war eine Bauchgefühlentscheidung. Und damit ging es mir auch nicht gut. Ich habe selbst auch darunter gelitten mit ihm zusammen. Und es gibt eben Menschen, die können das nicht. Also die präsentieren dann lieber zum Beispiel eine vernichtende Kritik. Also in der Konstellation höre ich das oft. Dann gibt es auch Menschen, die kritisieren andere Menschen, um Neidgefühle auszudrücken, ne? Also neidisch zu sein oder wenn jemand was sehr gut macht, dann kommen ja auch Unzulänglichkeitsgefühle hoch. Und das versetzt uns innerpsychisch in den Konflikt. Und wenn man sich damit nicht auseinandersetzen will, dann ist ein psychischer Schutzmechanismus, ein Abwehrmechanismus, nämlich statt sich mit den eigenen Neidgefühlen und der Unzulänglichkeit auseinanderzusetzen und also Unzulänglichkeitsgefühlen auch. Oder sich auch einzugestehen, dass jemand anders einfach besser ist, wird derjenige durch Kritik in seinem Tun abgewertet. Abwehrmechanismen sind manchmal wirklich so verrückt. Also, dass so überkompensiert wird, ne? Weil wenn man jemanden abwertet, fühlt man sich selbst besser. Das hilft eben, diesen Druck zu lösen, der Person jetzt, die das tut. Also es kann wirklich Gründe geben, warum jemand eben Kritik als Waffe benutzt. Aber als Empfänger von Kritik scheint uns das manchmal so unglaublich, dass wir davon gar nicht ausgehen, dass wir dann wirklich Angst haben, wir hätten echt vielleicht totalen Scheiß gebaut, ne?
Aber dann ist es ja auch vor allem okay, wenn man gerade so eine vernichtende Kritik erhält, mit der man tatsächlich nicht gerechnet hat, auch einfach mal sich von der Situation eventuell zu distanzieren, mal tief durchzuatmen, selbst auch mal drüber nachzudenken und dann nach der Zeit, die man halt braucht, zu der Person, die die Kritik geäußert hat, hinzugehen und zu sagen, könntest du mir das bitte erläutern? Ich möchte das verstehen. Das, was du mir gesagt hast, reicht mir gerade noch nicht. Das hat mich jetzt gerade so getroffen, dass ich mir wünschen würde, dass du das vielleicht anders formulieren könntest. Also das sind ja alles so Sachen, die man tatsächlich sagen kann, wenn man Kritik erhält. Weil häufig ist das ja so, was ja auch, glaube ich, relativ normal ist, dass man in so einen Abwehrmechanismus reinfällt und dann so sagt, ja, das will ich jetzt nicht hören. Oder man wehrt das irgendwie unbewusst ab und sagt, ach, der labert nur. Ne? Aber ganz im Geheimen ist diese Kritik ja ausgesprochen und die nagt ja an dir. Die hast du ja im Ohr und du verarbeitest das ja irgendwie.
Ja, ich finde, deswegen ist ja auch der Prozess, den man dann innerlich geht, also in seiner eigenen Psyche, dass man dann überlegt, was stimmt denn jetzt und versucht, das rauszufinden. Und in der Regel, jemand, der einem vernichtende Kritik mitgibt, hat einem das meistens sogar schon sehr schmerzhaft erläutert, was er alles nicht gut fand. Ich finde, ein wichtiges Indiz ist auch zu bemerken, ey, damit habe ich nicht gerechnet, das hast du nämlich gerade gesagt. Also zu merken, ich bin jetzt erschrocken, ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass das hier ganz gut war. Meine Wahrnehmung war bis gerade eben, bis ich das gehört habe, dass ich eine ganz gute Leistung gebracht habe. Das ist auch ein Indiz, an dem man bemerkt, da benutzt gerade jemand Kritik bewusst oder unbewusst als Waffe. Was ich sehr hilfreich finde, ist in so einem Moment, also du hast gerade gesagt, sich Distanz verschafft, das ist total wichtig, dass man dann eben auf Abstand geht und erstmal überlegt, war das jetzt berechtigt oder nicht, weil ich habe ja ein gesundes Streben nach Wachstum. Ich will ja, wenn Kritik berechtigt ist, die auch hören. Ich will denselben Fehler nicht nur ein zweites Mal machen. Ich will ja auch grundsätzlich meinen Trainer zufrieden machen oder meine Trainerin, ne? Weil die entscheidet immer darüber am Wochenende, ob ich spielen darf oder nicht. Bei diesem reflektierenden Prozess ist es eben auch hilfreich, meiner Erfahrung nach, dass man mal aufschreibt oder diktiert, sich eine Sprachnachricht macht, wie man selbst denn die Leistungssituation wahrgenommen hat. Also als Spielerin zum Beispiel zu sagen, wie habe ich mich denn diese Woche gefühlt oder in diesem speziellen Training, um das es jetzt geht, oder in diesem speziellen Spiel? Wie habe ich das Spiel, die Situation empfunden? Wie habe ich mich da gefühlt? Was waren meine Gedanken? Was waren die Bilder, die in mir hochgekommen sind? Wie habe ich das beobachtet, wenn ich mich in den Moment zurückversetze, um den es hier geht? Wie war da meine Wahrnehmung? Und dabei kann eben helfen, das aufzuschreiben oder zu diktieren, um sich da Klarheit zu verschaffen, weil es gibt noch einen weiteren Merksatz, den ich an der Stelle mitgeben möchte. Und der lautet: Ich fühle mich meiner eigenen Wahrnehmung am ehesten verpflichtet. Also ich fühle mich in meinem Leben meiner eigenen Wahrnehmung am ehesten verpflichtet. Auch das kann dabei helfen, dass man sich nicht umwerfen lässt. Es kann so viele Gründe geben, warum einen jemand kritisiert, dass man wirklich überlegen darf, ob man das annehmen möchte oder nicht. Um zu ergründen, wie schlecht war ich denn jetzt wirklich und war das wirklich so schlecht, kann es eben helfen, nochmal sich zurückzuversetzen und zu überlegen, ne, wie habe ich mich gefühlt, welche Bilder sind hochgekommen. Weil wenn wir dann eine Diskrepanz bemerken und sagen, Moment mal, in dem Spiel, das jetzt hier kritisiert wird, habe ich aber, bevor ich diese Kritik gehört habe, eigentlich das Gefühl gehabt, ich habe einen wirklich guten Job gemacht. Das war eine solide Leistung. Da waren vielleicht ein paar Sachen nicht perfekt, die kann ich auch benennen. Das waren diese, jene. Aber das und das habe ich richtig gut gemacht. Das und das war gut. Meine Mitspielerinnen haben mir auch mit dem und dem Verhalten gespiegelt, dass es gut war. So und so habe ich mich gefühlt, als ich vom Platz gegangen bin. Oder so und so habe ich mich in dem Moment gefühlt, als diese jene Aktion gelungen ist. Dann kann ich auf diese Weise herausfinden, dass meine Wahrnehmung vielleicht da wirklich ganz richtig ist und mit sich nicht deckt mit dem, was ich da zu hören bekomme. Und das Zweite ist neben diesem Selbstaufschreiben und Reflektieren auch ein Datenabgleich, wenn ich auf Daten zurückgreifen kann, mir zu holen. Das mache ich auch. Wenn ich in so eine Situation gerate, ich gucke, ob ich auf Daten zurückgreifen kann. Also die eigene Wahrnehmung aufzuschreiben, das sind auch Daten. Aber es gibt daneben ja auch noch weitere Daten, nämlich in der Regel zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Spielerin bin, ist das Training vielleicht gefilmt worden. Oder das Spiel ist in der Regel gefilmt worden. Also hoffentlich, das wären nämlich professionelle Bedingungen. Vielleicht habe ich auch von Mitspielerinnen direkt nach dem Spiel eine Rückmeldung bekommen oder nach dem Training. Und die haben zufällig gesagt, was sie gut fanden. Also ich habe sozusagen eine Evaluation gehabt, weil ich Feedback bekommen habe durch andere. Und das widerspricht sich mit dem, was dieser Trainer oder diese Trainerin zu mir gesagt hat. Kann natürlich auch sein, dass eine Mitspielerin kritisiert und man hat eine gute Rückmeldung von einem Trainer oder einer Trainerin bekommen und das widerspricht sich, ne? Also auch bei der Frage, möchte ich von einer Kollegin vernichtende Kritik annehmen, da geht es ja auch, ne? Vielleicht kommt eine ältere Spielerin und sagt zu mir als junger Spielerin, ey, das war das total furchtbare Spiel. Was hast du da denn gemacht? Und ich bin aber eigentlich vom Feld gegangen, hatte das Gefühl, ich habe einen ganz soliden Job gemacht. Dann ist ja auch das eine vernichtende Kritik, also der Moment, wo man hellhörig werden darf und dann eben mal in die Analyse geht, was stimmt denn jetzt hier? Wer spinnt hier, ich oder die, sozusagen, überspitzt gesagt, ne? Und sich da eben auch neben den eigenen Daten, der eigenen Wahrnehmung, eben auf die Daten zurückzugreifen, die es gibt, wie zum Beispiel Feedback, das ich bekommen habe, oder eben Videomaterial oder weitere Daten, die einem, die ich jetzt vielleicht nicht genannt habe, aber die es gibt.
Ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit, während du das jetzt erläutert hast, ging mir die Trainersicht tatsächlich nicht aus dem Kopf. Also ich habe mich gefragt, weil ich ja jetzt auch mittlerweile in so einer Position bin, wenn ich Kritik ausüben will oder muss, es kann ja auch sein, dass man auch mal was sagen muss, wie mache ich denn das am besten? Ne? Also weil man hört ja immer häufig, wie geht man mit Kritik um? Ich finde es aber auch wichtig, dass wie äußert man Kritik? In
jeder
das muss halt auch
Beziehung,
gel
ne?
das ja genau. Ich finde es halt super wichtig, dass wenn man was zu sagen hat, dass man das nicht nach einem Spiel sagt.
Du
Weil,
meinst direkt danach, ne?
genau, weil, also wir haben gespielt, 5 Minuten fertig, man hat seinen Liebsten Hallo gesagt, kommt dann zurück in die Runde. Bei uns ist das so, häufig gibt es dann so einen Abschlusshuddle, dann sagt ein oder mehrere Trainer was zur versammelten Mannschaft. Ich bin tatsächlich eine Gegnerin von negativer Äußerung in so einer Runde, weil gerade bei uns dauern die Spiele ja auch super lange. Sei doch einfach froh, dass alles gut gelaufen ist. Nimm es mit nach Hause. Als Trainer oder Trainerin muss man ja selbst auch erstmal runterkommen. Das war ja auch sau anstrengend. Man weiß vielleicht auch, hat man ja auch eine selbst eine verzerrte Wahrnehmung. Man sollte sich das auch erstmal nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob die Kritik wirklich
Berechtigt ist.
berechtigt ist, ob sie auch wirklich besteht.
Indem man Datenabgleich macht, zum Beispiel,
Zum
ne?
Beispiel, genau. Und in so einer Runde, hey, die sind doch eh alle total fertig. Die haben alle alles gegeben. Mach die doch nicht fertig. Das macht halt gar keinen Sinn.
Du sagst da was
Ne?
ganz, ganz Wichtiges, nämlich Emotionen an anderen auslassen. Und das,
Richtig.
was du gerade geschildert hast, ist, wenn ich in so einem Kreis mitstehe oder in einem Huddle bei euch, fällt mir das auch auf. Da musste ich gerade direkt dran denken, als du das geschildert hast, dass manche TrainerInnen das nutzen, um die eigenen Emotionen an der Mannschaft auszulassen. Also das ist auch ein schöner Abwehrmechanismus, den man hier in Aktion sieht. Nämlich der Trainer, die Trainerin muss mit den eigenen Gefühlen von Versagensängsten klarkommen, weil der Matchplan ja offenkundig nicht aufgegangen ist. So, jetzt hat der Trainer, die Trainerin die Möglichkeit zu überlegen, was ist mein Anteil daran? Und was ist der Anteil der Mannschaft daran? Das kann derjenige aber in den Sekunden nach dem Spiel natürlich diese Einordnung noch gar nicht vornehmen. Dafür sind auch in der Regel die Emotionen viel zu hoch. Also der ist gar nicht reguliert genug. Das können wir nämlich nur in einem regulierten Zustand machen, solche klaren Bewertungen vorzunehmen. Da braucht man Abstand. Das haben wir gerade direkt zu Beginn gesagt, Abstand. Das heißt, dass das, was dann gesagt wird, hat in der Regel weder Hand noch Fuß, kann es gar nicht haben und wird auch oft in einer Heftigkeit geäußert. Eine hohe Intensität, wo also der Mannschaft mitgeteilt wird, quasi, ihr seid alles Versagerinnen, ihr habt mich total enttäuscht, wo im Grunde die Emotionen an den ausgelassen werden in der Mannschaft und die werden ausgelassen, also das macht man, um sich zu schützen vor den eigenen Gefühlen von, ey, scheiße, ich habe hier total doofen Job gemacht als Trainerin. Das ist ein Abwehrmechanismus, weil das ist eine Überreaktion, damit kompensiert man das, ne?
Deswegen sage ich halt, ne, also einfach in so einer Runde immer erstmal tief durchatmen. Wir haben alle ein langes Spiel hinter uns. Schön, dass alle heile geblieben sind. Kommt gut nach Hause. Wir reden am Montag drüber. Easy peasy. Oder dass man halt, es wird vermutlich immer irgendwelche positiven Ereignisse gegeben haben. Ob das jetzt vielleicht, wenn das wirklich gar nicht von der Mannschaft gekommen ist, dann gibt es bestimmt irgendwen, der an der Seite stand und irgendwas Tolles gemacht hat, den man hervorheben kann. Es gibt immer so ein, zwei Bonbons, die man rauswerfen kann und dann ist auch gut. Man muss da jetzt nicht, die Leute sind eh alle fertig und überstimuliert. Man muss da jetzt auch nicht lange Reden schwingen, weil die Hälfte davon geht eh ad hoc, ne? Also das
Sieht man
hören die
auch.
nicht mehr.
Man sieht das auch an den blanken Gesichtern, dass ihr nicht aufnahmefähig seid in solchen Momenten.
Genau. Und dann, also ich würde das halt immer so handhaben, dann tatsächlich aber nicht zu zeitversetzt, also schon beim nächsten Training. Dann kommt, wir setzen uns jetzt, bevor das Training losgeht, einmal alle zusammen, wir reflektieren. Was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen? Wenn mir etwas nicht gefallen hat, dann ist das aber auch nicht einfach nur ein, ja, ich fand das scheiße, weil ich das scheiße fand, sondern Beweise, ne? Also wenn du was zu kritisieren hast, dann gib mir auch bitte Verbesserungsvorschläge und sag mir ganz genau, was es war. Weil einfach nur was raushauen bringt niemandem was und die Spielerinnen oder Spieler gucken ja eh immer auf auf den Trainer und die werden immer das versuchen zu machen, was der Trainer sagt. Also wenn du Kritik äußerst, dann hab einfach direkt schon die Lösung parat. Gib denen doch einfach das an die Hand und dann ist es für alle Beteiligten einfacher und keiner steht da und sagt, hä, das verstehe ich jetzt gar nicht, was der von mir will. Ich habe das doch gemacht. Ne?
Ja, ich glaube, als Trainerin darf man sich in der Situation auch bewusst machen, wie viel Gewicht die eigenen Worte haben. Und zwar für alle Spielerinnen in der Regel. Und das bedeutet, man muss damit sorgsam umgehen, weil man eine Machtposition bekleidet. Ja.
Ja, was auf der anderen Seite, ich habe jetzt auch noch andere Coaches vor Augen. Es gibt auch die ganz ruhigen, die am besten gar nichts sagen. Die sagen dann, ja, war okay, oder die gehen gar nicht drauf ein. Dieser typische Satz, wir haken das jetzt einfach ab und machen weiter.
Auch unbefriedigend, ne?
Absolut, weil Es ist nie alles perfekt und man kann immer sich selbst verbessern. Und wenn es
Ja,
nur
im
ein
Grunde als
ist.
Spielerin sitzt du da und denkst, hä, ich bin hier, um was zu lernen. Was soll das jetzt?
Richtig, richtig, ne? Also genau das ist es. Wir wollen halt alle immer besser werden. Und ich als Spielerin habe das auch immer nie verstanden, wenn der Trainer gesagt hat, ey, war super, was du gemacht hast. Okay, ich kann verstehen, wenn du in einem Spiel nicht sehen kannst, ob ich einen Fehler gemacht habe, aber gib mir doch die Möglichkeit, selbst zu sagen, also mir ist aufgefallen, dass ich da vielleicht noch ein Defizit habe. Keine Ahnung, dann schicken das alle einem vielleicht auch privat, anonym, keine Ahnung. Dann hat man aber so eine Liste an Sachen, von denen man weiß, okay, das beschäftigt meine Leute gerade. Und da kann ich mal versuchen, irgendwie mal aufzuräumen. Ne? Weil das wird halt häufig auch nicht gemacht. Es gibt ja häufig immer die ganzen Extremen. Es gibt, also ich habe es super selten erlebt, dass jemand da stand nach dem Spiel, ja, hey, ihr wart geil. Und 2 Tage später im Training aufgelistet hat, weil es natürlich auch viel ist, auch für einen selbst als Trainer, aufgelistet hat, so, ja, wie habt ihr euch gefühlt? Wie habe ich mich gefühlt? Was würde ich mir wünschen? Was würdet ihr euch wünschen? Wie können wir gemeinsam besser werden? Das ist so die Idealvorstellung eigentlich. Und dann ist Kritik auch nicht mehr Kritik, ne? Sondern das ist eine Anregung und ein gemeinsames Miteinander
Ich
besser
glaube, auch
werden.
gesunde Kritik ist tatsächlich eine Anregung und regt zu einem gesunden Miteinander an,
Genau.
weil wenn man möchte, dass man gehört wird, dann muss man es auf eine Art tun, dass der andere einen auch hören kann. Und was man zu Kritik wissen muss, ist, dass sie per se einfach schwer ist. Feedback und Kritik sind, wenn sie etwas Negatives beinhalten, für den, der Empfänger ist, immer schwer zu hören. Umso sorgsamer müssen wir damit umgehen. Sonst kann sie nicht gehört werden. Ich denke, diese Sorgsamkeit stellt auch sicher, dass der, der Feedback oder Kritikgeber ist, vorher darüber nachdenken muss, wie berechtigt ist das denn, was ich hier gerade sage? Und dazu eben auch in den selbstreflektierenden Prozess gehen muss, um zu gucken, nicht, dass ich hier jetzt vielleicht wen runtermache, um mich selber besser zu fühlen. Ne? Also gerade Frauen, wenn wir auch mal in Arbeitskontexte gehen, auch das möchte ich gar nicht weiter vertiefen, aber auch den kurzen Seitenblick möchte ich uns gönnen. Ich glaube, es gibt kaum keine Frau, oder anders ausgedrückt, ich glaube, alle Frauen auf dieser Welt kennen die Situation, dass ihre Arbeitsleistung abgewertet wird von einem männlichen Kollegen, manchmal auch von einer Kollegin, obwohl die Leistung eigentlich sehr gut war. Und das eben nicht berechtigt war. Ich denke, ein weiteres Merkmal übrigens ist, neben dem Merkmal, war das hier vernichtend und oh, ich bin erschrocken, meine Wahrnehmung war doch eine ganz andere. Was übrigens auch die Antwort sein darf. Man darf in so einem Moment oder auch später, wenn man wieder nochmal hingeht, sagen, ich habe das anders wahrgenommen. Und wenn ich dann übrigens jemandem begegne, der darauf beharrt, dass man aber seine Wahrnehmung doch jetzt hier mal anzunehmen hat, und zwar zu Lasten der eigenen, dann hat man es in der Regel auch mit unberechtigter Kritik zu tun, weil natürlich können Wahrnehmungen und Perspektiven nebeneinander bestehen. Es kann nämlich auch manchmal einfach nur eine Frage des Geschmacks sein. Also man kann ja auch für was kritisiert werden, einfach weil man den Geschmack von jemandem nicht trifft. Wenn jemand aber sagt, das, was du da tust, ist schlecht, weil es meinen Geschmack nicht trifft, dann fordert der ja quasi, dass sein Geschmack das einzig Wahre wäre. Das ist natürlich auch nicht richtig und auch nicht berechtigt, ne? Also, dass Perspektiven nebeneinander bestehen dürfen. Und ein weiteres Merkmal ist auch die Intensität, mit der es angesprochen wird. Also, du hast das eben so schön beschrieben mit dem Kreis, in dem die Spielerinnen stehen oder dem Huddle am Ende eines Spiels. Und ein Trainer, eine Trainerin fängt dann an, sehr heftig zu kritisieren. Seid die pure Enttäuschung, ne? Ich muss auch an so eine Szene denken, wo ich glaube, es war Hansi Flick. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich denke schon, dass das Hansi Flick war. Also, der Bundestrainer kommt in die Kabine, es ist Halbzeit, tritt wütend gegen den Mülleimer und sagt seinen
Ja.
Spielern so, ja, ich bin maßlos enttäuscht von euch. Ich muss auch daran denken, ich habe vor einigen Tagen von den Hertha BSC-Frauen die Doku gesehen. Die haben jetzt auch eine Doku über das Frauenteam eben angefangen zu drehen. Kann man auf YouTube gucken, also auch interessant, gibt einen Einblick ins Team. Gibt es eine Szene, da geht der Cheftrainer auch in der Halbzeitpause, ist in der Kabine, die stehen im Kreis. Und der sagt super heftig und super intensiv, dass er sich überhaupt nicht dafür interessiert, wie warm es heute ist. Und es interessiert ihn auch nicht, wie die Begebenheiten des Platzes sind. Er ist kein Typ für Ausreden. Alles, was da an Faktoren auf dem Platz ist, die seinen Spielerinnen heute das Leben schwer machen, die interessieren ihn nicht, sie haben trotzdem zu performen. Und dann geht er total wütend raus und knallt quasi noch so die Tür hinter sich zu. Und als ich das gesehen habe, bin ich auch hellhörig geworden, habe gedacht, boah, das ist ja irgendwie, das ist so schon komisch. Und warum sollte man denn nicht anerkennen, wenn Spielerinnen Leistung mit eigentlich einer Hand auf den Rücken gebunden erbringen müssen? Also warum will er das denn wegradieren? Die Wahrheit ist doch nun mal, dass es offenbar an dem Tag bolle heiß war und der Platz in keinem guten Zustand. Und das sind Umstände, mit denen du nicht so gut Fußball spielen kannst, wie wenn das anders wäre. Dasselbe gilt, wie wenn du eine Schiedsrichterin oder einen Schiedsrichter hast, die nicht so gut sind. Dasselbe gilt, wenn ich keine Videoschiedsrichterei habe und dann vielleicht eine Entscheidung nicht korrekt war. Das sind nun mal Dinge, die so sind. Die sind ungerecht, die machen es einem schwerer. Und gerade bei was Platzbedingungen angeht, haben Spielerinnen häufig das Gefühl, sie spielen eben mit einer Hand auf dem Rücken gebunden oder mit einem Fuß quasi, mit einem
Ja.
anderen gebunden vielleicht. Und warum sollte man das denn nicht anerkennen? Also das ist doch einfach so merkwürdig, dass ich dachte, ich glaube, an dem Tag ist dem eigentlich was anderes über die Leber gelaufen, ne? Dass der das so
Das
auf diesen.
klingt auf jeden Fall so, weil ich, also meine direkte Reaktion im Kopf war, der hätte auch genauso da reinkommen können und mit einem mega großen Lächeln und breitem Grinsen sagen können: Ey Mädels, wie krass, der Platz sieht aus wie Arsch und das Wetter ist so scheiße und ihr macht trotzdem so einen geilen Job. Macht bitte, bitte weiter so. Trinkt genug, esst jetzt noch ein bisschen was und dann macht ihr genauso, wenn nicht sogar besser weiter jetzt gleich, weil ihr habt besser trainiert, also ihr seid ausdauernder, ihr könnt das und die anderen haben genau die gleichen
So scheiße, wie das hier ist, wir sind das Team, das besser
Richtig,
damit umgehen
richtig.
wird.
Und dann hätte diese Mannschaft wahrscheinlich einen beflügelten Halbzeit gehabt und wäre rausgegangen und hätte gesagt, ja, ganz ehrlich, diese Sonne, dieser Platz, mir alles egal, wir schaffen das jetzt. Ja. Also dann, ich weiß ich nicht, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag einfach nichts als Trainer. Es ist einfach leider so. In solchen Situationen schluck's runter. Das ist nämlich dein Job.
Du hast schon recht, es gibt in der Regel immer ein paar Bonbons zu finden. Wenn man sie nicht findet, du hast es nämlich vorhin mit so schönen Worten versehen, kann man auch in die Kabine gehen und sagen: Anerkennen der Realität, der Platz ist schlecht, das Wetter auch, das sind schwere Bedingungen. Wir versuchen das jetzt trotzdem möglichst gut über die Bühne zu bringen. Es kann sein, dass das dadurch heute nicht unser bestes Spiel wird. Tut mir den Gefallen, geht möglichst professionell damit um und versucht hier ein ordentliches Spiel abzureißen.
Ja,
Ne?
oder was mir schon passiert ist, das Spiel war schon sowas von verloren in der Halbzeit, das hat jeder gewusst, jeder war auch total down, weil das war eine mega krasse Mannschaft, wir haben richtig kassiert und der Trainer kam rein und sagte ganz ehrlich, habt einfach Spaß. Ist mir scheißegal, was jetzt hier passiert, der Score ist egal, ist eh schon, der Drops ist gelutscht, macht das, was ihr liebt und habt einfach Spaß.
Genießt die Bühne, ist bereitet, ihr
Und
liebt
was
das
ist passiert?
eigentlich.
Es hat sich gewendet. Wir haben leider nicht gewonnen, aber wir haben den nochmal deftig nachzudenken gegeben.
Aufgeholt, ne?
Ne? Also ja, und das kann man halt auch machen, wenn man, das ist ja logisch, dass man auch von der anderen Seite betrachtet einfach vielleicht gar nichts zu sagen hat, weil man weiß auch einfach manchmal nicht, was man zu sagen hat. Man hat vielleicht auch selbst einen Scheißtag. Dann such dir irgendwas raus. Dann kannst du auch über die banalsten Dinge reden. Erzählen Witz, auch gut. Solange er gut ist, ne? Und nicht auf Kosten der Spielerin. Ja, weiß ich nicht. Es gibt, wobei bei Witzen muss man auch vorsichtig sein. Häufig werden ja auch Witze über die gegnerische Mannschaft gemacht. Da muss man gerade, wenn man mit Frauen arbeitet oder auch mit Männern und Jugendlichen, halt einfach darauf achten, dass sie dann appropriate sind, ne? Und nicht zu über die Stränge schlagen, finde ich manchmal auch eine ganz schwierige Gratlinie. Gerade bei uns im Football ist das
Könnten
ja
wir
so,
auch noch mal eine Folge zu machen, fast zu
ja,
dem Thema,
dass
ja.
wir sehr, sehr derbe miteinander sprechen. Aber keine Ahnung, man kann auch, ist es auch okay, wenn man einfach hingeht und sagt, ey, ganz ehrlich, Leute, für mich ist es auch anstrengend. Genießt eure Pause, unterhaltet euch. Wenn ihr was Genaueres wissen wollt, kommt gerne auf mich zu. Aber ihr habt euch die Pause verdient. So.
Findest du nicht auch, dass man berechtigte Kritik daran erkennt, dass man auch weiß, dass sie berechtigt ist? In
Ja.
irgendeiner unangenehmen Ecke seines Geistes sozusagen ist
Ja.
er in dem Moment doch auch bewusst, diese Kritik ist berechtigt und das stimmt, was der sagt.
Ja.
Das ist, finde ich, auch ein Merkmal, woran man eben erkennt, wie möchte ich mit Kritik umgehen, dass wenn man das Gefühl nämlich nicht hat und die Kritik eben sehr heftig ist und diese Merkmale aufweist, die ich eben schon gesagt habe, Intensität, man ist erschrocken, man hat eigentlich eine andere Wahrnehmung und sie ist vernichtend. oder abwertend. Ne? In den Fällen darf man dann sagen, ist wohl eine unberechtigte Kritik, da wird denjenigen irgendwas anderes geritten haben. Haben wir ja auch gerade schon gesagt, Emotionen nicht kontrollieren können, eigene Gefühle überkompensieren oder auch bewusst eine andere Person schlechter machen, als sie ist, um sich also auch vielleicht Konkurrenz aus dem Weg zu schaffen. Können alles Gründe sein und weitere. Aber berechtigte Kritik kann ich auch als solche führen und spüren und deswegen auch auf sie in der Regel eingehen. Wenn man sich die Frage stellt in so einem Moment, wo man vernichtende Kritik erhält und damit sich hadert, weil man merkt, man will die eigentlich nicht annehmen, weil man eben eine andere Wahrnehmung hat, aber dann mit sich selbst so im Kopf in Krieg gerät, darf man sich auch sagen, hey, ich bin gerade schon hart zu mir, weil ich gerade überlege, ob ich wohl kritikunfähig bin, weil ich die nicht annehmen mag. Und dass ich darüber nachdenke, bedeutet, dass ich kritikfähig bin, weil ich das nämlich hier gerade schon reflektiere.
Ja.
Also brauche ich nicht weiter hart zu mir zu sein, sondern ich gehe jetzt in die Analyse und überlege mal, wie war es meiner Wahrnehmung nach und gibt es irgendwelche Daten, auf die ich zurückgreifen kann. Und dann darf ich auch jemandem entgegentreten, wenn ich das möchte, und sagen, ich sehe es anders.
Ja.
Und wie derjenige dann damit umgeht, das haben wir nicht in unserer Hand. Aber das gibt uns eine Information, wie der andere eben vom Wesen her ist, was für einen Charakter der hat und wie emotional reif die andere Person ist. Also wenn dann jemand damit sehr gut umgehen kann, dass ich eine andere Perspektive habe, weiß ich auch, ich habe es mit einer emotional reifen und kompetenten Person zu tun, die ebenfalls lernfähig ist. Und das ist
Ja.
eigentlich auch schön. So kann man das rausfinden, ne? Wie ist denn mein Gegenüber so drauf?
Man kann sich ja auch immer irgendwie jemanden dazu holen, ne? Ob das jetzt eine Spielerin oder Spieler ist oder noch einen anderen Trainer. Also jetzt immer noch aus Trainersicht gesehen, ich bin auch dafür, dass man, wenn man eine Kritik im Kopf hat und die sich irgendwie, manchmal hat man ja so die eine Spielerin, die einfach, die kapiert es einfach nicht, die lernt das nicht, warum weiß man nicht. Da würde ich immer zuerst, bevor ich wirklich diese harte Kritik äußere, auch einfach mal die anderen MittrainerInnen fragen. So, hey, ich habe folgendes Problem, wie seht ihr das? Sehe ich das vielleicht aus einer falschen Perspektive? Könnt ihr mich da irgendwie erleuchten oder mir behilflich sein? Was habt ihr da für einen Tipp? Habt ihr vielleicht auch Coaching Points, die ich anders anwenden kann, weil manchmal kommen Worte einfach nicht so an. Ich bin immer der Meinung, wenn man das nach dem zweiten, dritten Mal nicht verstanden hat, was ich sage, dann sollte man es spätestens dann anders formulieren und auch das offene Gespräch suchen. Hey, hast du jetzt verstanden, was ich eigentlich von dir möchte, wenn ich dich coache? Und wenn man dann ein Ja bekommt, dann würde ich tatsächlich weitere Schritte gehen und halt die Unterhaltung suchen und nicht die Kritik äußern, ne? Sondern halt ein gemeinsames Miteinander, wie ich es vorhin schon gesagt habe, damit man gemeinsam besser wird und nicht einfach nur, ey, ich finde es doof, dass du jetzt nicht mehr, weiß ich nicht, deine jetzt im Football Cuts richtig setzt oder dass der Torwart jetzt nicht mehr oben links in die Ecke reinkommt, weiß ich nicht. Da sollte man halt, wie gesagt, immer konstruktive Kritik äußern und sich immer die Meinung anderer mit dazu holen.
Ja,
Also,
ich
wenn
kann
man
dir
sich
aber
nicht sicher.
sagen, in Situationen, in denen, also die Situation, die du gerade beschrieben hast, ein Trainer oder eine Trainerin sagt, ich habe dir das jetzt schon 4, 5 Mal erklärt und die macht es immer noch nicht, da ist irgendwas anderes im Argen. Also das ist dann, das sind Situationen, da ist dann irgendein anderes Problem besteht in solchen Fällen. Jetzt
Ja.
hast du vorhin aber mal gesagt, wie kann man denn eigentlich Kritik selbst gut geben, Umgang mit Kritik, also von der anderen Seite mal betrachtet, nicht als Empfänger, sondern als Geber. Wir haben eben schon darüber gesprochen, wie man in eine Halbzeitpause gehen kann als Trainerin, was man dann sagen kann. Ein weiteres Rezept ist, dass man den Anfang des Satzes mit einem validierenden Element versieht, also zu sagen, zum Beispiel, Chris, du bist als Spielerin an der und der Stelle super wichtig für die Mannschaft, das machst du richtig gut. Das können auch Kleinigkeiten sein, die man dann nennt, das sagen, das gefällt mir, das erkenne ich an. Auf der anderen Seite wünsche ich mir von dir, dass du das und das anders machst. Oder eben sagen, auf der anderen Seite gefällt mir das und das nicht. Auf der anderen Seite müssen wir an dem und dem Punkt arbeiten. Also das Rezept ist ein validierender Satzbeginn, wo der andere auch hört, hey, ich werde hier gesehen und anerkannt.
Ja.
Und dann kommt auf der anderen Seite das und das, also quasi Klammer auf, Einschubkritik, Klammer zu. Dann, wenn man es so aufbaut, kann es auch keine vernichtende Kritik sein,
Ja.
weil ich ja vorher anerkannt habe, was der andere leistet. Also zum Beispiel könnte der Trainer, der da reingeht und mit den Platzbedingungen sagen, okay Leute, was ihr gerade gut gemacht habt, ist erstens, zweitens, drittens, das ist mir aufgefallen, hat mir gut gefallen, das gerne weitermachen, finde ich super, ist genau das, was wir geübt haben. Auf der anderen Seite haben wir hier mit schwierigen Platzbedingungen zu kämpfen. Guckt mal bitte, dass ihr damit möglichst professionell und gut umgeht. Denk vielleicht an das Training letzte Woche, da hatten wir Platzregen. Ist unser Platz auch nicht gut. Das habt ihr aber trotzdem gutes Training gemacht, darauf können wir aufbauen.
Also
Also.
statt des Komplimente-Sandwiches, dann ein Kritik-Sandwich. Erst was Gutes, dann kommt die Kritik und dann nochmal was Gutes.
Ja,
Ja.
man darf ja ehrlich sein, ne?
Definitiv.
Ne, sonst kommen wir ja auch nicht voran. Aber man
Ja.
muss es eben auf eine Weise tun, dass der andere einen auch hören kann. Und man sollte als Kritikgeber, Feedbackgeber, also als jemand, der ein Anliegen hat, immer darüber nachdenken, vorher kann ich ausschließen, dass ich hier gerade meine Gefühle an anderen auslaste, weil mir heute schon eine Laus über die Leber gelaufen ist. Kann ich ausschließen, dass ich hier gerade nicht Neid und eigene Unzulänglichkeitsgefühle überkompensiere. Manchmal kann man aber übrigens seine eigenen Abwehrmechanismen auch selbst nicht so gut reflektieren, braucht man vielleicht Hilfe dabei. Also da sind wir manchmal auch ein bisschen blind an der Stelle selbst, ne? Aber man kann überlegen, was regt das denn in mir? Also fühle ich mich vielleicht selber auch ganz intensiv wütend, ärgerlich, ne? Was könnte da wohl drunter liegen? Setzt eine gewisse Selbstreflexion voraus. Und habe ich mir die Daten angeguckt?
Ja.
Also habe ich Abstand gewonnen, habe ich mir die Daten angeguckt oder haue ich das jetzt hier direkt in der Minute nach dem Spiel raus, wo ich selber irgendwie ganz unzufrieden mit mir bin und Sorge habe, morgen meinen TrainerInnen-Job nicht mehr zu haben, weil wir das verloren haben und lasse es jetzt an Spielerinnen aus? Oder haben die wirklich da jetzt einfach Mist gebaut, ne? Und wie möchten wir damit umgehen?
Nochmal zusammengefasst, was passiert, wenn man vernichtende Kritik bekommt? Wir distanzieren uns erstmal und schauen, wie wir damit dann umgehen. Als Trainer versuchen, keine vernichtende Kritik zu geben, ist natürlich einfacher gesagt als getan. Aber auch erstmal im Prinzip genau das gleiche: Distanz wahren, aber zeitlich versetzt, also sich Abstand nehmen, nochmal drüber nachdenken, ob die Kritik so harsch sein muss, wie sie vielleicht rausgekommen wäre. Definitiv immer auf Augenhöhe miteinander reden, auch wenn man ein gewisses Machtverhältnis hat,
Der eigenen
seitens
Wahrnehmung vertrauen,
genau, der eigenen Wahrnehmung vertrauen. Und man kann
Daten zu Rate ziehen.
richtig und einfach ehrlich sein und miteinander reden.
Und final darfst du als Spielerin entscheiden, was du annehmen möchtest und was nicht. Und du darfst dich dazu entscheiden, vernichtende Kritik nicht anzunehmen. Und das ist in Ordnung.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
Ja.
super. Dankeschön.
Danke dir.
Hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Wir können ja schon mal anteasern, dass wir auf jeden Fall gerade noch eine neue Gastfolge vorbereiten. Diesmal mit
Oh
einer
ja.
Fußballerin. Wir freuen uns sehr auf sie.
Ja.
Wir sind noch in terminlicher Abklärung, aber demnächst werden wir die Folge aufnehmen. Und es wird um den Umgang mit Verletzungen gehen, aber aus einer anderen Perspektive, nämlich wir wollen vor allem in die Situation reinzoomen, wie das denn ist, wenn man nach einer schweren Verletzung wieder auf dem Platz steht. Und mit der Angst konfrontiert wird, sich wieder zu verletzen. Und das ist ja auch ein aktuelles Thema, weil gerade in der Fußballwelt schon sehr stark durch die Medien geht, wie viele Kreuzbandrisse wir haben, auch erneute Kreuzbandrisse wir haben. Die Spielerin, mit der wir sprechen, hat auch selber einen Kreuzbandriss schon gehabt. Wir wollen über, ja, diese Situation sprechen und über Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann, wenn man eben endlich wieder auf dem Platz steht, aber die ganz, ganz große Angst hat, dass es nochmal passiert. Und das muss ja nicht nur Kreuzbandrisse betreffen. Das ist ja quasi eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Das geht auch meiner Erfahrung nach Spielerinnen. Ich habe das so oft im 1:1-Coaching als Thema, so nach allen möglichen Arten von Verletzungen, von ich war eine Woche oder 2 Wochen raus, bis wirklich lange. Es ist egal. Es ist für Spielern einfach immer bitter, immer schlimm, verletzt zu sein, nicht spielen zu können, selbst wenn es nur 2 Tage sind, ist das schon schlimm und kann das auslösen. Und die Frage eben, wie kann ich denn möglichst gut damit umgehen? Und ich freue mich schon sehr auf Sie.
Ich freue mich auch sehr, auch sie endlich mal kennenzulernen. Ich weiß schon so viel, aber ich will es mal hören.
Ich kenne Sie ja schon, aber du noch nicht, genau.
Ja.
Ja, okay, dann bis zum nächsten Mal. Ich danke dir sehr.
Danke dir.
Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.